Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Ja, herzlich willkommen beim Podcast Kunstfunken mit Nastja Glestova und Johanna Hirzecker. Die beiden sind Teil des Büroteams des Ukraine Offices in Graz, Shelter for Ukrainian Artists in Graz. Nastja Glestova ist Kuratorin des Kunstraums 127 Garage in Kharkiv und Johanna Hirzecker, Bühnenbildnerin und Mitglied vom Leitungsteam im Theater im Bahnhof in Graz. Das Ukraine-Office wurde nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022, also wenige Tage später, eigentlich schon eingerichtet und es gibt es in verschiedenen Städten, in Graz, in Wien, in Innsbruck. Und die Aufgabe ist, Kunst- und Kulturschaffende zu unterstützen, die nach Österreich geflohen sind. Es sind vor allem Frauen und Kinder, also ganze Familien auch, die hier Unterstützung finden. Wie viele ukrainische Künstler, Künstlerinnen, Leute aus dem Kulturbetrieb halten sich derzeit ungefähr in der Steiermark auf? Kann man das sagen? How many Ukrainians are in looking for shelter in Graz, Styria?
Well, it's hard to tell about all Ukrainians from our point of view because we don't have the statistic. But if we are talking about Ukrainians who are working in art or in culture, then I would say that we've got more than 100 applications only from Graz and the region, and we are in the close contact with around 60 of them.
Mm-hmm. Okay, wie man jetzt schon gemerkt hat, wir werden das Interview auf Englisch und auf Deutsch führen. Also Nastja spricht Englisch, versteht ein bisschen Deutsch und Johanna wird auf Deutsch antworten. Johanna, kannst du uns was über eure Tätigkeit generell sagen? Also was passiert da? Was sind so eure, was ist euer Aufgabenfeld? Was habt ihr euch vorgenommen?
Ich glaube, ursprünglich vorgenommen war es einfach, Leute zu unterstützen, die aus der Ukraine zu uns flüchten müssen. Und vor allem eben durch diese Andockung an den Rotor, Künstlerinnen, vor allem Künstlerinnen, aber auch Künstler. Mhm. Weil halt, schon wie du gesagt hast, hauptsächlich Frauen mit Kindern gekommen sind am Anfang. Und das ist wahnsinnig breites Spektrum, weil das war von Flucht organisieren, über Wohnung organisieren, über Aufenthaltsgenehmigung, Blue Card organisieren, medizinische Hilfe, das waren einmal diese Grundgeschichten, die jeder Mensch braucht, da muss man noch nicht Künstlerin oder Künstler sein. Und dann in der Folge eben Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, würde ich sagen, Ausstellungsmöglichkeiten zu schaffen, das, was halt Künstlerinnen auch brauchen.
Mhm. Wer sind die Menschen, die bei euch arbeiten? Ihr seid ja ein kleines Team, aber ein konstantes Team. Und welche Rolle spielt eben die Galerie Rotor in diesem Zusammenhang? Vielleicht auch Johanna?
Rotor hat sich gleich am Anfang, ich glaube am ersten Tag, am Beginn der Invasion, sofort bei allen Künstlerinnen und Künstlern, die sie aus früheren Zusammenarbeiten in der Ukraine gekannt haben, gemeldet und gesagt, wenn ihr was braucht, dann kommt. Und das hat sich dann innerhalb der ersten Tage Office Ukraine als Zusammenschluss von Wienerinnen und Leuten aus Innsbruck gegründet und es hat sich dann mit Unterstützung vom BMKÖS diese Plattform Office Ukraine überhaupt österreichweit geschaffen. Mhm. Das war der Rotor. Und dann, die Nastja ist sehr früh gekommen, die ist im März. Und es gibt dann noch eine Kollegin, die Steffi, die vor allem für Wohnangelegenheiten, Newsletter und so weiter momentan zuständig ist. Es ist eine weitere Ukrainerin, die Olja Fedorova, die für Social Media im Moment zuständig ist. Ich mache alles Mögliche.
Connections
with the art scene in Graz, ja. Ja, ich glaube. Und vor allem die Vernetzung auf der Ebene der Institutionen, da sind die Margarete und der Anton eigentlich, also vom Rotor, mhm, auch stark zuständig.
Mhm. But also we kind of work together as a team. So when, for example, we organize some event, we work all together on that.
Yes, or some exhibitions and all of this, then we try to, that each of us is doing things that she can do best. I think that's it.
On the website of the office, there's also a recent exhibition, or actually it's a project. It's called Ritna Domivka.
It's another Verein, local, and it was organized actually before the full-scale invasion. Mm-hmm. It exists in Graz since 2019, I think, and it was founded by Ukrainians living in Graz to support the community. And after the invasion, they started to support people who came here, families, kids, displaced people a lot. We collaborate with them from time to time.
Mm-hmm. Yes, and the good thing is that they're just in the neighborhood. They're just around the corner. Rotor is in Volksgartenstraße and we are, and they are in Annenstraße.
Genau, ihr seid beide im anderen Viertel sozusagen angesiedelt. Nastya, you also a curator of an artist's space. What has changed in the art scene as a result of the Russian war against Ukraine? Is there a mental disposition? What has changed?
Yeah, of course, I would say everything changed. First of all, since I'm from Kharkiv, and Kharkiv is really under attack every day, a lot of institutions that used to work in Kharkiv, they don't work anymore, or they moved to some safer regions. If we are talking about Garage 127, then we don't operate as a gallery anymore. We operate as a nomadic organization. So we continue our work with the community, which is now also living in different cities and even different countries. Mm-hmm. And I would say that this mental shift also is very visible, because a lot of works, of course, are connected to the war and they are dedicated to the war. And I think till the war is going on, the art would be developing in this way. Also, a lot of artists have been killed by Russia, or they are now in army, so they can't work. And we see this shift that more female artists, they can travel more, so they have better positions in the art world, which is very weird, because normally art world is still very male dominant, I would say.
And how important is the support from foreign countries for the art scene in the Ukraine?
I think it's essential, because of course in Ukraine we had a lot of the budget is cut because we need more money for displaced people, for the war itself, for army, for helping the families who lost their houses, or for infrastructure. So the culture is not the main thing that we can invest in. And here comes our partners and supporters, because if we want to continue helping the culture will die. And it's very important to still have the possibilities for artists to promote themselves, to have the exhibitions, but also to archive themselves, because these kind of artworks that are connected to war, they are growing really fast, but they can also disappear really fast, because they can be destroyed by bombs, or they just can die with the artist.
Actually, it's like a little bit off topic, but it comes to my mind right now that your president is a filmmaker, and even in war, like in Germany, war times, film was art that was supported. What about film in the Ukraine right now? Do you know about?
Well, I'm not working with this sphere, but I know that films, of course, as well as the photography, is still very important for spreading the news and spreading the world about the war. I know that a lot of films are filmed not with the help of the governmental money, but with some other funds, but also some of films are still filmed for the money from our government. And I think it's important. For example, 20 Days from Mariupol is a huge thing that helped us to tell our stories to the world.
Frage an Johanna, was hat dich bewogen, da jetzt gleich Partei zu ergreifen oder gleich dich zu engagieren und zu sagen, das ist jetzt furchtbar, ich will was machen, was ich kann?
Ich glaube, ich habe die Margarete Markowitz vom Rotor am 25. Februar getroffen, also 2022, und habe gesagt, also wir haben uns einfach über die Invasion unterhalten und gesagt, wir müssen irgendwas tun oder was könnte man tun, und haben uns so mal vernetzt, und sie hat mich dann sofort angerufen, wie es geheißen hat, es gibt die Möglichkeit, und seit damals bin ich eigentlich dabei, neben meinem Job im Theater.
Jetzt ist ja so, dass der Kunstbetrieb ja immer eher tendenziell auf der pazifistischen Seite, also so vor allem in Österreich und Deutschland, aufgrund der Erfahrung, die sozusagen unsere Länder als Aggressoren oder als aggressive Länder gemacht haben im Zweiten Weltkrieg. Was ist jetzt bei diesem Krieg anders, dass man Partei ergreift, dass man sie einsetzt für eine Kriegspartei?
Weil man sich vorstellt, dass genau so etwas, was würde passieren, wenn so etwas Österreich passieren würde, wenn man von einem Tag auf den anderen überrollt wird und es es gibt Anlass, es ist immer schwer zu sagen, aber es ist einfach eine unfassbare Ungerechtigkeit, und wen trifft es? Es trifft immer die Schwachen der Gesellschaft zusätzlich, und es war einfach, ich habe mir überlegt, was kann ich tun, was ich kontinuierlich tun kann, weil am Anfang hat es ja viele Möglichkeiten gegeben. Ich lade jemanden ein, ich stelle meine Wohnung zur Verfügung, dann habe ich mir überlegt, wie lang kann ich das gut tun, oder wie lang, ganz egoistisch, halte ich das aus, sodass es eine Unterstützung ist, und habe dann gedacht, da kann ich wirklich helfen, weil ich habe Erfahrungen im Kunstbetrieb, ich kann unterstützen, ich kann vernetzen, und ich glaube, da bin ich jetzt in diesem Fall an der richtigen Stelle. Ich glaube, das war das Ausschlaggebende für mich. Oder nicht, das hat sich so ergeben, und sonst wäre ich nicht jetzt seit über 2 Jahren dabei, leider, dass es so lang ist. Also das kommt immer dazu. Ich denke mal, das ist etwas, was mich schon ständig beschäftigt, dass ich einerseits total schätze, dass ich die Nastia kennengelernt habe, aber ich würde sie ohne die Invasion nicht kennen, und das wäre besser. Und das sind so diese, wo man denkt, die Arbeit, es wäre besser, wenn ich das nicht machen müsste, was ich tue.
Ja. Noch einmal zum Organisatorischen. Also du hast auch erzählt, die Graz-Initiative ist Teil von, also es sind jetzt 3 Ukraine-Offices, Graz, Wien, Innsbruck. Ihr werdet vom Bundeskanzleramt unterstützt, oder BMKÖ, ist das das Bundeskanzleramt?
Das ist das Kunst, also das für Kunst zuständige Ministerium, genau.
Diese Abkürzungen wechseln ja so oft, dass ich habe jetzt aufgegeben, mir die merken zu wollen. Ja, deswegen.
BMKÖ, schnell gesagt, ohne genau aufsplittern zu müssen, was genau gemeint ist.
Wie läuft zwischen euren Offices die Vernetzung und die Zusammenarbeit? Gibt es Zusammenarbeit? Gibt es gemeinsame Aktivitäten?
Ja, es ist eigentlich, there are very many works together. We are making every 2 weeks, we have Zoom conferences. Next week there is a Klausur, I never know, a meeting in Innsbruck, where all members of the offices come together, also with people from the BMKOs. We make, now there is just a publication in work which shows the work of Office Ukraine, all 3 offices, that since the beginning till the 24th of February this year. So
when will this publication will be presented?
Hopefully I think we are going in print in the next 2 weeks. So then comes the work, and it depends when we have all together time, and also BMKS time to make a big presentation.
So it will be in summer, this year's summer?
Summer or beginning of autumn, I think.
Okay.
I was thinking if you would promote a little bit the publication, because it was such a big project for all of the offices.
Yes, of course, because it is, and it's really, it was also astonishing to see how many things we did in these 2 years from also, ich rede Deutsch, was wir alles gemacht haben in den letzten Jahren. Wir haben Ausstellungen, Workshops, Residences aufgetrieben. Wir haben eben auch, es gibt vom BMKS Unterstützungen bei Projekten und auch dreimonatige Stipendien, Arbeitsstipendien. Es ist unglaublich viel passiert in den letzten Jahren. Und das war wirklich, also das klingt so, wir haben hunderte Sachen gemacht und waren dann selber erstaunt, was wir alles gemacht haben, weil wir es ja chronologisch abgearbeitet haben und einfach gesehen haben, dass alle drei Offices wirklich viel gemacht haben.
And it's only the projects that are happening in Austria we need to tell, because there are no, of course we support some artists who are then coming back to Ukraine and also work on something, but these are only the projects that are going on with the help of offices, BMKS, and they of course are all going on in Austria.
Yes, true.
Ja, Lisa Reiters Objekte, Installationen und Bilder bestehen aus Kupferrohren, Dämmplatten, Wachs oder feinen Nylonstrümpfen, auf die sie Bilder aufträgt. Durch ihre Inszenierungen werden diese Objekte mit Poesie und verletzlicher Schönheit aufgeladen. Lisa Reiter verwendet Materialien, die einem aus der Alltagsszenerie bestens bekannt sind und die nun für sich selbst sprechen dürfen. Nicht immer sind es fertige Geschichten, oft sind es kleine Impulse, die wie ein gut geschriebenes Gedicht direkt unter die Haut der Betrachterinnen und Betrachter gehen. Das schreibt Lydia Bissmann im aktuellen Artface über die Künstlerin Lisa Reiter und ihre Arbeiten. Nastya, many Ukrainians have close relationships with Russians, like family or historical, especially in the eastern Ukraine. This will be no different in art either. What has changed in these relationships? I have some friends, they say they hear a lot of Russian in the tramway in Graz, and sometimes it turns out these are Ukrainians because Russian is a common language in the Ukraine.
I would say that situation started to change from the beginning of the war, from 2014, because when the war started in 2014, a lot of Ukrainians, they cut these connections with Russia. And of course, if we are talking about the professional connections, it was not supported, and it was in a way forbidden, because you can't actually have professional connections if you want to have good reputation in your country with a country who is attacking you or kind of in a war with you. So about the professional connections, I think most of them were cut in 2014. It was a little bit different in the music scene, but I'm not a person to talk about the music scene. I don't know a lot about it. I can only talk about visual art. As for family connections, yeah, that's true. And I have a big family in Russia. Part of my family is Russia from my father's side. And unfortunately, the propaganda there is so strong that every year after 2014, it was harder and harder to talk to them till the point that they didn't believe that my house was bombed in 2022. So I don't know how they see it now, because I think we lost a lot of connections through the years. And I think that's the pretty common situation for a lot of people, as well as the language. I used to speak Russian before the 2022, and now I only speak Ukrainian because of the situation that you described, because when I hear Russian in the streets, I don't know if this person is safe. There were a lot of situations in Europe when Russian-speaking people were attacking Ukrainian-speaking people, and it's you kind of don't feel safe.
Mm-hmm. Okay. And what about the private relations to like artists from Russia that are not brainwashed like other people?
I started my career in 2014.
Okay.
After the war began, so okay, I don't so have
yeah. don't have the relations from before that. Okay. Do you also help Russian-born or Russian-speaking artists here in Graz? That was.
We have a very focused goal. We are working with Ukrainians who are fleeing from the mm-hmm. war, so that's our main point.
Mm-hmm. Okay, and it doesn't depend if they're of Russian origin, but from the Ukraine or.
I would say yes, because during the Soviet time, a lot of people were moving from one part of the USSR to another, and some of the artists. I was born in USSR, in Ukrainian part, but still.
Mm-hmm. Like we mentioned in the beginning, there was mostly women coming, and now and that's because the men had to. They have to be prepared for being sent to war. But like an artist, sometimes you're too sensitive to like go to war. And I know like Ukrainian musicians that came to Graz, and I was wondering what's the role of these men now in the society of the Ukrainian? Are they like slackers that are...
Yeah, I understand. It's a very complicated topic, actually. Mm-hmm. I think when the war is still going on the official level, the government or in the country, we can't support these kind of mm-hmm. things because then it would mean that some men are better than others, that mm-hmm. some men can go out and some others don't. But of course, when we think that all men should go to army, that lead us to the idea that all women need to give birth, and then it's very slippery way that I don't want mm-hmm. to go, and I don't want my country to go. Mm-hmm. So on the other hand, on one hand, it's kind of the question of survival of the country, and on the other, it's very patriarchal idea of how the world should be. And you know, in Ukrainian army, there are a lot of women.
Mm-hmm.
And not all person who have this male in their male sign in their passport, they identify themselves as a man. So I would say this is a very complicated question, and I think that we would need to work on it after the war as a community, as a nation.
Mm-hmm. Mm-hmm. Now the war is going on for too long, 2 years and 4 months. So what is the mood like after 2 years in the society? You will be in touch with your relatives as well.
I think it's getting more and more depressed,
mm-hmm.
especially after the spring was very hard.
Mm.
And before, I would say that it's kind of waves, that sometimes it's better, sometimes it's worse. But lately, when I talk to my friends and relatives in Ukraine, or even when we talk with other Ukrainians here, it's really depressing and it's getting harder and harder. We are getting out of people, we are getting out of support from our European and American partners, and also the elections, both in Europe and USA, they are not looking bright
mm-hmm.
for Ukraine, so... Ja, that's how it is.
Und ich glaube, da kann ich ergänzen, wir merken eh alle, wie normal ein Krieg wird. Die Rezeption, dass es diesen Krieg gibt, das ist eine gewisse Normalität. Es gibt im Nahen Osten jetzt ein neues Kriegsgebiet. Das manchmal, wenn ich die Nachrichten höre, denke ich mir, ah ja, genau.
Mhm.
Und das ist eigentlich überall, also auch ich glaube, in der Unterstützung, so wie du gesagt hast, zu bemerken. Das Support is not continuing always.
Ja, vielleicht an dich eine Frage jetzt aus deiner Einschätzung heraus, eine politische Frage, aber es gibt ja nicht nur unter den rechten Parteien, die oftmals versteckt von Putin finanziert wurden, welche, die schreien, die Ukraine muss jetzt Friedensverhandlungen machen, sondern auch unter den Linken, also die, auch die Grazer KPÖ oder die KPÖ generell sagt, warum soll man jetzt Waffen kaufen oder Waffen bezahlen und quasi in Friedensverhandlungen. Wie beurteilst du aus deiner Erfahrung, deinem Engagement heraus, die Stimmen, die so auf diese Friedensverhandlungen drängen?
Da tue ich mir schwer zu urteilen, weil ich keine fundierte Meinung dazu habe, weil ich mir so schwer tue, weil ich eben genau aus so einem aus einer Friedensbewegung oder so meine ganze Geschichte von aus der Studentenzeit und später beim Theater, man hat immer, war immer froh, dass es den Frieden gibt, und diese Parteiergreifung im Krieg ist eine neue Erfahrung. Und Waffenlieferungen, ich sehe jetzt, dass Waffenlieferungen notwendig sind und muss erst lernen, das zu akzeptieren. Das würde ich jetzt von meiner Seite sagen.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine spannende Sache für, also, ja, für die Kunstschaffenden in Österreich, in Deutschland. Wobei in Deutschland sind die Meinungen, glaube ich, noch ausgeprägter, dass man auch von der Linken, dass man Frieden will. Da gibt es ja auch diese Ansicht, man kann gegen eine Atommacht sowieso keinen Krieg gewinnen. Also geben wir es gleich auf. Heute für einen Fehler, weil es um die Freiheit geht, aus meiner Sicht. Und es geht auch darum, das Land zu unterstützen, das diese Freiheit geschnuppert hat, gespürt hat und dabei bleiben will. Weil wenn ich mir vorstelle, die Ukraine würde jetzt noch ein Teil von Russland werden, und wenn ich anschaue, wie repressiv Russland ist, ja, dann finde ich das ganz furchtbar und finde es total unterstützenswert, eben das Land zu unterstützen, das für diese Freiheit eintritt aus freien Stücken. Letzte Woche war auf Ö1 ein ukrainischer Landwirtschaftsexperte zu hören, der hat ein Buch geschrieben, Das wilde Land oder so, ich habe mir leider den Titel nicht gemerkt. Und der hat auch gesagt, Europa könnte auch von der Ukraine ein bisschen was lernen. Also was jetzt Verrücktheit betrifft im Zugang, also so diesen beherzten Zugang. Is there anything that European or Austrian, the artist scene could learn from the Ukrainian artist scene right now, in your opinion?
I think it's not only right now. I think the what I really love about what we do in office is that we connect people, and it's not only we are learning or Austrians are learning, but it's constant process of learning from each other. And of course, a lot of things that I, as a curator, research here, I try to implement in my Ukrainian practices. For example, I really love how the funding for artist-run and independent spaces works here. It's a very interesting process how the governmental money are spent. But also I can learn my local colleagues of some practices of self-organization or community working that are now very strong. And I would say that they've been strong even before the invasion in Ukraine, and we can exchange this experience and learn from each other. I think that's the most important that is going on.
Mm-hmm. How can one support the Ukrainian office right now? Is there anything you need, anything you want?
We actually have a special form on our website where you can fill in what you have, that you can propose. But normally we are always looking for people who have apartments and they want to rent it for not so high price, or maybe to rent it to people with not so stable income, because a lot of Ukrainians have this precarity situation with the jobs, because we are talking about artists. Mm-hmm. We normally don't have one stable source of income. Yeah, maybe something else?
Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, auch Ausstellungen zu machen. Da sind wir eh gut vernetzt an und für sich mit der lokalen Szene, aber es tut sich immer wieder was auf oder was neue Möglichkeiten, weil jede Möglichkeit auszustellen ist. Und wenn jemand mit Geld unterstützen will, braucht man nicht sagen, das ist immer gut. Und Man kann auch, vielleicht magst du Werbung machen für Ziegel.
Ja.
Because that's the new Atelier space of the Ukrainians, and that's really, we're very proud of it, that this was born in the last month, I think. But I think Nastya should tell it.
Yeah, it's the idea that we had, I think, since last year, that since we have the community, we needed the space for the community to grow and be more self-sufficient in a way. And we finally found the space. I don't remember the address. Do you remember the address?
Strauchergasse 6.
I thank
it's
you.
It's also around the corner of Rotor, so we are, everything is connected.
And on this Friday, the 14th, at 7 p.m., we are opening the space. It would be a small exhibition, and this space would be working as an atelier space, shared one, and also the small exhibitional space, so it would have something going on all the time.
Also neues Ukraine-Atelier in der Strauchergasse 6, der Name ist Ziegel.
Ziegel.
Ziegel, gut. Eröffnet am 14. Juni. Der Podcast wird, glaube ich, Ende Juni, Anfang Juli ausgesendet. Und da kann man dann also auch im Sommer schon mal hinschauen und schauen, was sich tut. Ja, ich sage thank you very much for the interesting talk and the interesting information. Vielen Dank und alles Gute.
Danke.
Danke.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.